Ja, meine Lieben, wir treiben uns weiterhin im Garten Eden herum. Ich möchte einfach noch ein paar Dinge ansprechen, wieder, die vielleicht wichtig sind, was alles vorkommt, zum Beispiel die vier Paradieseströme, dass wir das einmal so wieder ein bisschen aufarbeiten, was die bedeuten. Wir haben ja grundsätzlich gesagt, also mit dieser Paradiesesschilderung tritt die Problematik auf, dass sich die Schöpfung beginnt zu verdichten in den ätherischen und dann auch in den physischen Bereich. Und mit der Verdichtung in den physischen Bereich noch gar nicht gleich das feste Erdelement, sondern es ist zunächst einmal eine Verdichtung zum Luftzustand. Luftzustand wird eben ausgedrückt hier mit der Schilderung, wo der Herr, also Adonai Elohim, den lebendigen Odem, dem Adam, einbläst. Da ist einmal geschildert damit, dass das Luftelement eintritt. Und es ist aber auch bereits vorher sogar, aber nicht, dass es der Adam gleich aufnimmt, es wird vorher interessanterweise auch geschildert, dass also diese Erdenwelt, der Acker, die Ackererde, Ha Adama, aber wir wissen davon schon, dass das, damit ist nicht unser heutiger Erdboden gemeint, sondern damit ist die gemeinsame Erdenmondensphäre gemeint. Also überall, wo hier von Erde die Rede ist, oder Ackererde, Ha Adama, ist zunächst einmal die gemeinsame Erdenmondensphäre gemeint. Also da spielt sich das Ganze ab, und der Adam lebt, wenn man so will, auf der Peripherie oder in den äußeren Bereichen dieser Erdenmondensphäre zunächst, und im Zentrum beginnt sich aber bereits zum flüssigen Element zu verdichten. Also das heißt, wir sind schon jetzt in der Stufe drin, wo es auch bereits ins Physische hineingeht, aber noch nicht also ins feste Erdelement. Das Dichteste ist das Physische, aber der Adam lebt zunächst einmal in der Luftsphäre, wenn man so will, und die erreicht eben bis zur heutigen Mondensphäre hinauf, in etwa, oder darüber ist noch die Wärmesphäre, das ist das Alleräußerste dieser Sphäre, aber darunter das Luftelement, also in dem Bereich bewegt sich die Adamseele, die bereits aber am ersten Schöpfungstag geschaffen wurde. Weil das Astralische, das Seelische des Adam wurde bereits, also im ersten Kapitel, nicht am ersten Schöpfungstag, sondern im ersten Kapitel, wo die sechs Schöpfungstage und der siebente Tag der Ruhe ist. Also da wird der Adam seelisch geschaffen. Jetzt in der Paradiesesgeschichte bekommt er das Ätherische und auch das Physische bis zu einem gewissen Grad dazu. Also jetzt zunächst einmal das Feuer und das Luftelement. Und dieses Physische und Ätherische im Übrigen drückt sich auch aus in den beiden Paradiesesbäumen, im Baum des Lebens und im Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Es gibt den Hinweis von Steiner, der plausibel ist, der Baum des Lebens hängt eigentlich mit dem Ätherleib zusammen. Also das sind im Grunde die Kräfte, die den Ätherleib aufbauen. Wenn man will, kann man auch sogar die höhere Ebene dazu nehmen, also das, was Lebensgeist ist, aber noch in einem überindividuellen Sinn, also in einem menschheitsweiten Sinn. Nicht nur, wir haben gesagt, jeder muss sich dann irgendwann im Laufe der Zeit seinen eigenen Ätherleib schaffen, dann vergeistigt er ihn zu Buddhi oder zu diesem Lebensgeist. Das ist im Grunde die Fähigkeit, einen Ätherleib aus dem Nichts heraus zu schaffen, in Wahrheit. Beziehungsweise einen vorgegebenen so umzuwandeln, wie man ihn braucht, also dass er der eigenen Individualität angemessen ist. Und der Baum des Lebens, wenn man so will, ist die kosmische Kraft. Der Buddhi, die fähig ist, eben überhaupt einen Ätherleib für dieses Adamwesen jetzt zu schaffen. Aber das schafft sich noch nicht das Ich des Adam selber. Das wird ihm gegeben, zunächst einmal. Also das steht im Zentrum dieses Paradiesesgartens drin, und man kann, im Grunde kann man sagen, diese Paradieseswelt, also das heißt, namentlich diese äußeren Schichten der Erdenmondensphäre, das ist der Adam zu dem Zeitpunkt. In dem lebt das Seelische, aber körperlich gesehen, wenn man so will, also physisch, ätherisch gesehen, ist diese äußere Schicht der Adam, dieser Ur-Adam. Und wenn dann später, was wir eben jetzt auch gelesen haben, wenn dann später der Herr sagt, es ist nicht gut, dass der Adam allein ist und so weiter, und es werden Geschöpfe einmal geschaffen, also die Tierwelt, die Pflanzenwelt und so weiter, und der Herr den Adam aufruft, denen Namen zu geben. Name ist, ich glaube, jetzt können wir. Name ist ja nicht bloß, wenn man es geistig betrachtet, eine äußere Bezeichnung, sondern das heißt also, dass das Entscheidende, das Wesensmäßige, dass diesen Tieren, die da geschaffen werden, zugrunde liegt, dass das dieser Tierwelt vom Adam verliehen wird. Also er ist eigentlich der die letzte Formung macht. Und klar, das beruht nämlich darauf, dass eigentlich diese Wesenheiten aus diesem Adam herausgesetzt werden. Also die Entwicklung ist ja eigentlich immer so, worauf Steiner in verschiedensten Variationen immer wieder hingewiesen hat, nicht der Mensch stammt vom Tier ab sozusagen, sondern es ist umgekehrt. Eigentlich der Erstling ist der Mensch, geistig gesehen, natürlich nicht physisch, so wie wir es heute haben, aber geistig gesehen ist der Mensch der Erstling. In dem Fall, eben wenn wir es jetzt nur hier für die Erdenentwicklung betrachten, ist es eben dieser Adam, der zuerst der Adam Kadmon, der Große, war, der jetzt kleiner geworden ist, wenn man so will, und nur mehr die Erden-Mondensphäre umfasst und jetzt aber bestimmtes Wesenheiten aus sich heraussetzt, die aber eigentlich Teil seines ursprünglichen Wesens sind. Und das sind die Tierwesenheiten zunächst einmal. Und er setzt sie aus sich heraus, weil sie Kräfte enthalten, die er zu dem Zeitpunkt nicht bewältigen könnte, sagen wir es einmal so. Und er lernt aber dadurch auch erkennen an diesem Gegenüber sein eigenes Wesen. Also es beginnt damit zugleich auch ein Bewusstseinsbildungsprozess des Adam selber. Das ist ganz wichtig, weil Bewusstsein ist immer daran gebunden, dass wir uns etwas gegenüberstellen. Und zwar etwas, dass wir in gewisser Weise selber schaffen oder zumindest mitbeteiligt sind am Schaffensprozess. Daran erkennen wir uns. Das heißt, wir machen im Kleinen das, was die Elohim im Großen gemacht haben, schon beim Sechstagewerk. Da haben wir immer gesagt, die Elohim sprachen, es werde Licht von mir aus. So, dann wird Licht, immer ist einmal der Zwei-Stufen-Prozess interessanterweise, also es sind nicht die Elohim selber, die letzte Ausführung machen, sondern sie geben den Anstoß dazu, dann geht es weiter, die Zeitgeister, die Geister Tag und Nacht, Yom und Halaila, die übernehmen die Ausführung und dann sehen die Elohim ihr fertiges Werk und sehen, aha, es war gut. Und indem sie das sehen, bekommen sie eigentlich ihr eigenes Wesen zurückgespiegelt und sie erkennen, dass das wirklich ihrem Wesen entspricht. Und daher sagen sie, es ist gut. Sonst würden sie sagen, wenn der Spiegel sozusagen schlecht ist, wenn der verzerrt ist, würden sie das merken und würden sehen, das ist nicht gut. Aber beim Sechstagewerk ist alles noch gut. Und so ist es aber jetzt in einer kleineren Dimension, in dem unter Mithilfe der Elohim oder von Jahwe Elohim konkreter gesprochen jetzt, also das heißt, jenes Elohim, der Repräsentant des Gemeinschaftsbewusstseins aller sieben Elohim ist, das ist Jahwe nämlich. Jahwe ist vor allem einmal der Repräsentant des Gemeinschaftsbewusstseins der sieben Elohim, das entstanden ist dadurch, dass die Elohim durch die Schaffung des Menschen aufgestiegen sind, weitergekommen sind, sich weiterentwickelt haben. Dadurch haben sie dieses Gemeinschaftsbewusstsein entwickelt. Zugleich ist aber dieser Jahwe Elohim jener Elohim, der eben jetzt mit dieser Erdenmondensphäre verbunden ist. während die anderen Elohim mit der Sonnensphäre verbunden sind oder verbunden geblieben sind, während Jahwe Elohim jetzt wirklich seine Tätigkeit hier in der Erdenmondensphäre auf sich nimmt, und weil er der Stärkste ist und eben der Stärkste deswegen ist, weil er ihm auch dieses Gemeinschaftsbewusstsein repräsentieren kann, also durch sich sprechen lassen kann. Das können die anderen sechs Elohim nicht. Die können sozusagen nur für sich sprechen. Jahwe Elohim ist der einzige dieser sieben Elohim, der das Gemeinschaftsbewusstsein aussprechen kann. Das ist im Kleinen, in der menschlichen Entwicklung auch so. Das sind dann zum Beispiel Führungspersönlichkeiten in einer Gruppe. Der spricht eigentlich, wenn er eine gute Führungspersönlichkeit ist, das aus, was eigentlich die Gruppe möchte als Ziel, was sie erreichen möchte, was ihren Fähigkeiten entspricht, was ihren geistigen Kräften entspricht. Nur oft kann nicht jeder Einzelne das so wirklich artikulieren. Und die Führungsperson sollte eigentlich die Aufgabe haben, das zu artikulieren, was aber dem gemeinsamen Willen in Wahrheit entspricht. Nur sie können, die Einzelnen können es vielleicht noch nicht so ausdrücken irgendwo. Das war in alten Zeiten der König oder der Pharao oder so, war eigentlich der Sprecher des Volkes. Der hat nicht in Wahrheit, ich will das Volk dorthin führen, sondern er spürt, welche geistigen Kräfte in dem Volk leben, welche geistigen Kräfte auch hereinwirken in dieses Volk, und er versteht es, das sozusagen auszusprechen in Form von Gesetzen, von Anordnungen, die er trifft, die der einzelne Ägypter aber nicht formulieren hätte können, die er nur dumpf irgendwo fühlt vielleicht. Und so ist es im Großen mit dem Jahwe Elohim. Er kann also der Sprecher dieses Gemeinschaftsbewusstseins sein, und er ist auch stark genug umgekehrt, um diese dichteren, viel dichteren Kräfte der Erdenmondensphäre zu bearbeiten und dort Impulse hineinzusetzen. Da ziehen sich nämlich die anderen jetzt zurück. In Wahrheit, also die weitere Schöpfung ist jetzt nicht mehr unmittelbar eine Gemeinschaftstat aller sieben Elohim, sondern zwar so, dass Jahwe das Gemeinschaftsbewusstsein ausdrückt, aber die anderen bleiben eben auf der Sonne und beobachten das mehr oder minder. Und sie haben nicht die Stärke einzugreifen in diese Erdenmondensphäre, weil natürlich, je dichter die Elemente werden, wenn es ins Ätherische geht, wenn es dann namentlich ins Physische hineingeht und in die dichteren physischen Elemente hinein, da wird es immer schwieriger, die aus dem Geistigen heraus zu durchformen. Weil dichter heißt im Grunde Widerstand bietend dem Geistigen, Widerstand bietend jeder Veränderung, jeder Umformung. Am schlimmsten ist es dann sozusagen beim festen Erdelement, das wehrt sich am meisten. Da gehört die größte geistige Kraft dazu, das wirklich zu beherrschen. Und Jahwe Elohim hat diese Fähigkeit, also hat sie namentlich bis zur Beherrschung des Wasserelementes. Nicht bis zur Beherrschung des Erdelementes. Das ist dann was in Wahrheit erst durch den Christus kommt, indem sich der Christus dann auf Erden inkarniert und dann mit der Erde, jetzt nicht Erdenmondensphäre, sondern wirklich mit der Erde verbindet. Dadurch entsteht in Wahrheit erst die richtige geistige Herrschaft auch über das feste Erdelement. Darum soll zum Beispiel dem Christus kein Bein gebrochen werden, wie es sonst üblich war bei der Kreuzigung. Das ist sozusagen das Symbol dafür, dass der Christus der Herr über das Physische ist bis in das härteste Knochenmaterial hinein. Also bis ins Mineralische, bis in die einzelnen Mineralkristalle, aus denen sich diese Knochenfasern aufbauen. Das sind ja lauter so miteinander verfilzte Kristalle, die in einem Wunderbau eigentlich zusammengefügt sind. Und das also so zu beherrschen, dass man es durch und durch individualisiert, nämlich jetzt einmal individualisiert durch das große Christus-Ich. Das ist die große Kunst. Und diese Fähigkeit beherrscht also Jahwe, Elohim, noch nicht. Aber er kann immerhin bis ins Wasserelement hineinwirken. Und Wasserelement kann auch schon sehr zäh werden letztlich. Also wenn man nimmt, im Prinzip ist Glas auch eine Flüssigkeit, obwohl es ziemlich fest ausschaut. Aber es ist eigentlich kein Kristall. Glas ist nicht kristallin. Das eigentliche Erdelement ist das Kristalline. Das, wo man, jetzt schon ein paar Mal herumreiten auf dem Kristallgitter. Das hat das Glas nicht oder jedenfalls nicht durchgehend. Es hat zwar geordnete Bereiche irgendwo, aber letztlich sind die alle fließend beweglich gegeneinander. Nur die Zeitdimension ist eine andere. So wie vulkanisches Gestein oder Magma fließend ist, aber halt sehr zähflüssig ist. Überhaupt, wenn es dann erkaltet, behält es immer noch eine gewisse Fließfähigkeit, aber nur das dauert dann vielleicht Jahrhunderte oder Jahrtausende, wo das weiter fließt. Wir nehmen das halt dann nicht mehr als Fließen wahr, aber es ist genauso ein fließender Prozess. Also das alles wird im Extremfall zum Wasserelement zählen, weil Wasser ist eben alles Fließende. Hat nichts mit unserem Wasser zu tun, das ist nur das prägnanteste Beispiel dafür. Aber es ist eigentlich das Fließende. Also da kann Jahwe Elohim bis zu einem hohen Grad hineinwirken, aber trotzdem eben auch schon mit Schwierigkeiten. Und die Schwierigkeiten mit dem Physischen treten hier auf, im Übrigen das Physische. Also das heißt, was letztlich physischer Leib des Adam ist, der ja diese Erdenmondensphäre umfasst, die äußeren Bereiche hauptsächlich umfasst, das wird eben auch genannt der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und genau hier beim Physischen beginnt eben die Sache schwierig zu werden, auch für Jahwe Elohim schwierig zu werden, dass er das nur mehr teilweise durchformen. Er kann zwar bis ins Fließende hineinwirken, bis ins Wässrige, aber nicht mehr vollständig. Das heißt, dort, wo das Fließende zu sehr in die Erstarrung bereits hineingeht, dort kann er es nicht mehr, und damit entsteht etwas, das nicht mehr vollkommener Ausdruck des Schöpfungsimpulses ist. Und das ist das Böse, wenn man so will. Wenn man es jetzt also von der Seite einmal betrachtet. Und das heißt aber auch, dass er, wenn man es jetzt konkret nimmt, dass er es dort zu tun bekommt mit Widersacherwesenheiten, die er nicht mehr beherrschen kann oder nicht mehr ganz beherrschen kann. Also da wirken jetzt nämlich die luziferischen und arimanischen Wesenheiten hinein. Die sind in Wahrheit, namentlich jetzt da die arimanischen Wesenheiten im Untergrund, die sind die Ursache dafür, dass das immer mehr in die Erstarrung hineingeht. Die machen das, weil konkret steht hinter allem, auch was bis ins Feste physische erscheint, stehen geistige Wesenheiten dahinter. Das ist die eigentliche Realität. Wenn man die Welt aus der geistigen Perspektive betrachtet, ist die einzige Wirklichkeit, die es gibt, geistige Wesenheiten. Es gibt nichts anderes. Und das, was die tun miteinander, und das erscheint dann, und diese Erscheinungen sind dann zum Beispiel das feste Erdelement, das flüssige Element und so weiter. Aber die Quelle dafür und was dahinter steht, sind immer geistige Wesenheiten. Durch alle Hierarchien, durch bis hinunter zu den Elementarwesen, bis zu den Widersacherwesenheiten, die mitwirken. Und die Elemente, die physischen Elemente, so wie wir sie heute auf Erden haben, da stehen eben auch geistige Wesenheiten dahinter, aber eben auch, vor allem auch die Widersacherwesenheiten. Also beim Flüssigen ist es einmal mehr, beim Flüssig-Luftigen, da wirkt schon das Luziferische hinein, beim Festen dann sehr stark das Arimanische. Also das Arimanische bewirkt die Erstarrung, bringt diesen Erstarrungsimpuls hinein. Und der Luzifer macht wieder eher die Schwierigkeiten, dass er das Flüssige nicht genügend flüssig werden lassen will. Der will es wieder zu sehr im Luftigen im Grunde halten. Und da das richtige Mittelmaß sozusagen zu finden, das ist die Schwierigkeit, mit der jetzt Jahre Elohim zu kämpfen hat. Und es gelingt ihm eben nicht mehr vollständig. Und damit entsteht hier ein Bereich drinnen, der mit dem Bösen was zu tun hat.
Das und Mittlere ist das Flüssige.
Das Mittlere ist das Flüssige, aber der Punkt ist, es ist für die Erdentwicklung in Wahrheit aber notwendig, dass das feste Erdelement entsteht. Und dass das auch durchgeistigt wird. Nur das ist das Schwierige.
Ich fühle mich im Wasser am besten.
Ja, das ist. Das Wasser ist ein tolles Element. Aber nur das Wasserelement allein, das ist das Problem, hätte uns nicht das Selbstbewusstsein gegeben, wie wir es heute haben. Und auch nicht die Freiheit. Das Erdelement hat nämlich als einziges die Spezialität, dass es im Extremfall, wenn es also ganz durcharimanisiert wird, wirklich bis zur Geistlosigkeit kommt. Und damit schafft es aber gerade die Möglichkeit der Freiheit. Gerade dadurch. Weil alles andere, in allem anderen wirkt also der Schöpfungsimpuls, der letztlich von der Quelle ganz oben kommt und geht durch. Und nur dort, wo es also ins Feste hineingeht und jetzt dieses Feste in den arimanischen Einfluss kommt, kommt es in einen Bereich der, wenn man so will, Nichtgeistigkeit oder wo das Geistige jetzt nicht mehr heran kann. Aber das ist genau der Moment, wo die Freiheit entsteht, weil sonst würden wir als Menschen auch nur die Geisterfüllung von oben haben. Und das heißt, wir wären zwar perfekte Wesen, wenn man will, das heißt, wir könnten nur das Gute und das Richtige tun, aber wir hätten die Freiheit nicht, sondern wir würden es einfach tun, wir hätten keine andere Wahl. Und indem das feste Erdelement entsteht, entsteht die Möglichkeit, eben auch das Geistige, das von oben kommt, zurückzustoßen. Im Grunde. Das ist eine Vorbedingung für die geistige Freiheit und dann aber dafür der Ausgleich ist, dass durch das menschliche Ich jetzt der geistige Impuls kommen kann, sozusagen von der anderen Seite her. Weil von der einen Seite wär's das ganz von oben, was durch die ganzen Hierarchien durchgeht. Und wir haben gesagt, die Spezialität des menschlichen Ich ist aber die, dass wir den unmittelbaren Zugang zur Schöpfungsquelle haben. Das ist was Neues. Das haben wir in dieser Art die Hierarchien über uns nicht. Weil wir bis auf den Nullpunkt kommen, können sozusagen direkt auf die Schöpfungsquelle zugreifen. Und das heißt, wir können jetzt eine neue Schöpfung durch unser Ich, aber von unten her beginnen. Von unserem Ich ausstrahlend. Und können dadurch jetzt von dieser Seite her die Hierarchien sogar über uns in gewisser Weise bereichern. Wir können etwas der geistigen Welt von da unten geben, was die aus sich selbst heraus nicht erzeugen können. Und was irgendwann einmal wohl auch diese Kraft der Freiheit den Hierarchien über uns ermöglichen wird. Auf eine ganz andere Art, aber das, also der Mensch hat eine ganz wichtige Aufgabe, auch für alle Hierarchien, die drüber sind. Wir sind nicht nur das letzte Glied und die Kleinsten. Das sind wir einerseits, aber andererseits haben wir eben auch etwas Einzigartiges einzubringen in die ganze Sache. Wenn man das sich nicht denken, wenn man jetzt die ganzen Hierarchien anschaut, sagt, gut, dann gibt es also Engelwesenheiten, Erzengelwesenheiten, Urengel und dann gibt es die Elohim darüber und so weiter und so weiter. Und alle diese Wesenheiten sind so entstanden, dass sie alle einmal haben sie die Menschheitsstufe durchgemacht, dann haben sie die Engelstufe durchgemacht, dann vielleicht die Erzengelstufe, dann sind sie endlich Elohim geworden. und so weiter. So, wenn man sich jetzt vorstellt, das geht ja immer wieder so, immer wieder machen Wesen das durch und das ist im Prinzip immer das Gleiche. Immer wieder steigen halt welche auf, machen Menschheitsstufe durch, werden Engel, werden Erzengel, werden irgendwann einmal Elohim, dann fangen sie an, eine eigene Schöpfung hervorzubringen. So ist es nicht, sondern es ist, jede dieser Wesenheiten macht zwar diese Stufen durch, aber auf andere Weise. Es ist nicht gleich. Daher ist das Ich der Engel anders als das menschliche Ich. Das Ich der Erzengel ist anders als das der Engel und ist anders als das menschliche Ich. Und so weiter. Also es wiederholt sich nicht einfach. Es ist nicht so, dass es sich in genau gleicher Weise wiederholt, sondern es wiederholen sich zwar gewisse grundlegende Dinge, wiederholen sich, aber es ist zugleich eine Spiralbewegung, man kann sagen aufwärts, die Schöpfung immer reicher macht, die nächste Schöpfung, die hervorgebracht wird, immer reicher macht. Also es ist kein Kreisprozess einfach, sondern es ist ein spiraliges Aufsteigen, wenn man das Bild gebrauchen will. Und
es ist eigentlich logisch, dass dann auch von diesem höheren Wesen das Ich anders ist, weil ein Ich ist ja was Einmaliges.
Ja, richtig, ja, das ist was absolut Einmaliges, absolut.
Also daher müssen die eigentlich...
Richtig, ja. Aber es ist sogar, weil zumindest die menschlichen Iche sind natürlich auch alle verschieden, aber alle haben eines gemeinsam, dass sie das Potenzial für die Freiheit haben. Wie sie diese Freiheit nützen, das ist eben ganz individuell unterschiedlich und wo da ihre Schwerpunkte liegen. Aber grundsätzlich wäre es kein menschliches Ich, wenn es nicht angelegt wäre auf die Freiheit. Wie weit wir sie nützen, ist ein anderes Kapitel. Im Moment hindern uns noch sehr viele die Widersachermächte, die eben außerhalb des Ich ergreifen unsere Leibeshüllen, das heißt unseren Astralleib einmal, der aber die Grundlage für unser Seelisches auch bildet, die unseren Ätherleib ergreifen und sogar den physischen Leib ergreifen und von dort vieles in die Wege leisten. Das ist das, diese Hüllen sind das im Grunde, was unser Ego ausmacht. Bis hinunter zum physischen, selbst der physische Körper gehört sozusagen dazu. Für manche ist das die greifbarste Erscheinung. Mein Körper, das bin ich. Damit meint er mein greifbares Ego. Na, in den Lebensprozessen ist es ein bisschen weniger greifbar, aber eben auch Ego. Und so im Kern dann ist es im Astralleib drinnen. Das heißt, alle die Süchte, die Begierden, die wir haben, die auch sehr differenziert sind bei den Menschen, aber eben nicht in dem Sinn individuell, weil sie nicht unser unmittelbares schöpferisches Produkt sind, sondern sie sind eher ein Ergebnis unserer Fehlversuche, könnte man sagen. Weil durch die Fehlversuche, wo das Ich noch nicht mit diesen Körperhüllen zur Rande gekommen ist, sie zu individualisieren, da kommen dann die Widersacher heran und die stürmen dann hinein. Und die Verfehlung besteht eigentlich darin, dass wir ihnen einen Spielraum geben, den sie im Grunde nicht haben sollten, wenn es ideal ablaufen würde. Aber da ist eben unser Ich noch zu schwach, um das zuzulassen. Weil wir bekommen einmal von den Elohim eben diese Leibeshüllen, also physischen Leib, Ätherleib, Astralleib, also im Wesentlichen stecken dahinter einmal die Elohim, natürlich auch höhere Hierarchien noch, aber grundsätzlich einmal so, wie wir es heute auf Erden haben, ist das alles überformt von den Elohim. Also das haben wir ihnen zu danken. Da haben wir zunächst selber noch gar nichts getan dazu. Sie haben uns sogar den Ich-Impuls geschenkt, indem sie ihr Ich hingeopfert haben. Und dieser Ich-Impuls heißt, wir haben ein Zugangstor zur Schöpfungsquelle. Das ist das Besondere. Und wir haben es deshalb, weil durch die Gemeinschaft der Elohim der Christus gewirkt hat. Und der stammt sozusagen aus der Schöpfungsquelle. Wir haben davon gesprochen, überall, was bei den Elohim heißt. Und die Elohim sprachen, es werde Licht zum Beispiel, heißt es nichts anderes, als dass der Christus durch die Gemeinschaft der Elohim wirkt. Das heißt, wenn sie gemeinschaftlich wirken, haben die Elohim auch den Zugang, den unmittelbaren Zugang zur obersten Schöpfungsquelle. Gemeinsam. Wenn sie es gemeinsam machen. Und diese Fähigkeit wird sozusagen ihrem Gemeinschafts-Ich eingeprägt, ihrem Gemeinschafts-Ich, und das opfern sie aber hin dann am Ende der Entwicklung, wenn der Mensch fertig ist. Dann sind sie so weit, dass sie das nicht brauchen, weil sie höhere Kräfte entwickelt haben. So, dieses Ich ist aber jetzt für uns einfach nur dieses Lückerl, dieses Nadelöhr zur Schöpfungsquelle. Was wir, wie viel wir davon hereinholen können, liegt an uns jetzt. Am Anfang noch gar nichts. Es wartet jetzt darauf, was wir hereinholen. Und wir holen eigentlich im Grunde immer durch dieses Nadelöhr die ganze geistige Welt, die ganze Schöpferkraft holen wir eigentlich herein. Aber zählen tut nur das, was wir jetzt überformen aus unserer Kraft. Das heißt, was wir an Bereicherung da hineingeben, das ist natürlich ein winziger, winziger Bruchteil nur. Aber wir schöpfen eigentlich immer das Ganze durch. Es geht gar nicht anders, weil sonst würde die Welt in einen Zwiespalt, da schaffe ich irgendwas, vom Rest habe ich eigentlich sozusagen keine Ahnung oder keinen Zusammenhang, dann würde ich etwas schaffen, was herausfällt, mit ziemlicher Sicherheit aus dem Ganzen. Also es ist ein total ganzheitlicher Prozess, dieses Einatmen, wenn man will, der ganzen geistigen Welt, sie im Prozess des Aufnehmens und wieder Ausatmens ihr etwas Neues mitgeben. Das ist der Prozess. Also wir schöpfen das Ganze, aber wir bereichern es um eine Kleinigkeit, um eine Winzigkeit. Und dadurch wächst einmal unser eigenes Ich. Das heißt, mit jeder dieser Taten werden wir kräftiger. So wie ein Künstler, je mehr Werke er schafft, desto mehr erwachen seine Kräfte in der Regel. Weil je mehr Übung er bekommt, je mehr Fehler er auch gemacht hat, an denen er lernt, umso kräftiger wird seine Schöpferkraft. So ist es da auch. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir nicht nur unser Ich verstärken, sondern dass wir hineinarbeiten als nächstes in den Astralleib und den umarbeiten. Den umarbeiten heißt in individualisieren, weil zunächst bekommen wir vom Anfang an eine Körperhülle, die wäre für alle Menschen gleich gewesen. Also eben das, was dieser Adam jetzt ist, das umfasst eigentlich die ganze Menschheit. Und selbst wenn dann langsam eine Aufteilung gekommen wäre, weil die wäre auch gekommen ohne den Sündenfall, aber halt in anderer Weise, dann wären die alle gleich gebaut gewesen bezüglich Astralleib, Ätherleib und physischen Leib. Aber die Aufgabe hier auf Erden ist, durch das Ich einmal diese Körperhüllen zu individualisieren, das heißt sie umzuarbeiten, sodass sie einen individuellen Charakter bekommen. Das ist im Grunde, wie soll ich sagen, das ist immer in der Volksschule das, wie mache ich eine Schöpfung. Also zunächst einmal eben halt diese kleine Welt, den Mikrokosmos umzugestalten. Das lernen wir, um vielleicht einmal in aller fernster Zukunft die Fähigkeit zu erlangen, sogar einen Makrokosmos zu gestalten. Aber es beginnt eigentlich immer, dass man so eine kleine Welt anfängt umzugestalten, und das ist also zunächst der Astralleib bei uns, das ist also das, womit wir hauptsächlich beschäftigt sind. Dann schon viel weniger mit dem Ätherleib und vor allem viel unbewusster und ganz unbewusst bezüglich des physischen Leibes. Also da stehen uns noch viele Entwicklungszyklen vor Augen, in denen wir uns damit dann intensiver beschäftigen. Mit dem haben wir es schon schwer genug. Weil alles, was in unserer Erdenwelt schief geht, hängt damit zusammen, dass wir das nicht schaffen, es ganz richtig zu individualisieren. Genau in dem Moment, wo wir es nicht schaffen, sind entweder der Ahriman oder der Luzifer sofort da und geben ihre Impulse hinein.
Aber ich denke, im physischen Leib arbeite ich auch.
Ja, natürlich. Wir haben das auch oft schon, aber halt nicht bewusst noch. Das ist das,
na, wenn ihr einen bewussten Atemzug macht, das ist ja schon was Bewusstes.
Naja, ja schon, aber das verändert, du hast kein Bewusstsein, welche physischen Veränderungen dadurch passieren. Das ist das Problem. Darum sagt Steiner, selbst über uns im Willen schlafen wir. Also, wieso? Ich weiß doch, ich will das. Ja, ich weiß es, das ist die Vorstellung des Wollens. Was wirklich passiert bis in die feinsten Materieteilchen hinein oder Materieerscheinungen hinein, die Muskeln, die Nerven und die, was da passiert, welche Veränderungen dazu notwendig sind, dass sie wirklich da das bewegt. Das hieße also Aufwachen im Willen. Und über das schlafen wir vollkommen. Wir haben also nur das Vorstellungsbild. Und auch wenn wir atmen, haben wir im Grunde nur das Vorstellungsbild davon. Das ist noch nicht die, weil da müssten wir erleben, wie die Luft hineinströmt, was sie tut, bis in die kleinsten Feinheiten da drinnen, was sie chemisch, biochemisch tut, das alles müssten wir voll bewusst haben. Haben wir nicht. Es passieren Veränderungen drinnen und dadurch kommt eine gewisse Individualisierung des physischen Leibes auch durch die Atmung, auch durch unsere Denktätigkeit, habe ich öfters schon erzählt, man kann halt direkt zuschauen, wie das Denken des Gehirns baut und umformt, wie Nervenverbindungen gebildet werden und das geht bis ins Physische ganz offensichtlich, also das kann man ja direkt anschauen heutzutage, aber wir wissen nichts davon. Wir bekommen nur den Reflex davon, das sind die Gedankenbilder, die wir haben. Aber das ist nur das unreale Reflexbild, das ist nur ein Spiegelbild. Also wir sehen eigentlich immer nur ein Spiegelbild und zwar noch dazu ein relativ verzerrtes und vernebeltes Spiegelbild der Realität, die passiert. Die geht zwar in Wahrheit aus von unserem Ich, aber wir sind uns dieser Tätigkeit noch nicht bewusst und erst wenn wir ihrer bewusst sind, haben wir die Fähigkeit, das wirklich aus dem Nichts heraus zu schaffen. Weil jetzt sind wir angewiesen auf all die Kräfte, die uns unterstützen dabei, dass das zustande kommt. Wenn wir einmal fähig sind, bis ins sozusagen kleinste Molekül hinein, das bitte jetzt nicht zu pressen, den Begriff, weil wir wissen, dass das keine Realität in Wahrheit ist, aber sagen wir es einmal so, also das heißt bis in den kleinsten Materieteil hinein, wenn wir das bewusst machen könnten und bewusst durchschauen in jeder Gesetzmäßigkeit, dann können wir sogar einen physischen Leib aus dem Nichts schaffen. Weil dann haben wir alles, was wir brauchen dazu. Und da müsste man wissen, wie das mit dem Ätherischen zusammenhängt, wie ich das aus dem Ätherischen heraus ins Physische bringen kann. Das alles müssten wir voll bewusst überschauen, bis in jedes Detail. Noch, da reicht unser Bewusstsein lang nicht aus heute. Was wir heute als Naturwissenschaftler wissen davon, ist eine Abstraktion davon, das ist eine Winzigkeit davon, das ist nicht einmal ein Promille davon, das ist viel, viel weniger davon. Ich meine, wir können damit schon ein bisschen was tun. Und da erleben wir es aber trotzdem noch immer nicht, wenn es passiert in unserem Körper. Wir müssen es mühsam von außen mit Instrumenten anschauen und da ist es schon wieder ein anderer Zustand, als wenn es wirklich unmittelbar durch unser Ich jetzt passiert drinnen. Also das heißt, wir können nur nachher fest, da ist irgendwas passiert, das hat irgendwelche Veränderungen gemacht, die nehme ich jetzt und das schneide ich heraus, dann ist es eh schon tot und schauen wir es unter dem Mikroskop an. Selbst wenn ich Blut abnehme und das herausnehme, ist es nicht mehr dasselbe, als wenn es in uns ist. Ist schon eine Veränderung. Also, aber da schaue ich es von außen an. Erlebe es nicht von innen. Ich müsste bis in die kleinste Blutzelle, bis in, von mir aus in die DNS hinein, in alles hinein, erleben können, was da passiert. Wenn ich den Willen entwickle zum Beispiel. Und da haben wir null Ahnung im Grunde. Null. Null. Also da ist völlige Finsternis. Wir haben nur das Bewusstsein, ich habe geatmet und ich habe mich so oder so dabei gefühlt. Aber das ist eigentlich das nicht wirkliche Spiegelbild. Also das heißt, das ist ein Vorstellungsbild in Wahrheit. Also da haben wir noch eine weite, weite, weite Entwicklung. Wir schaffen es eben ja nicht einmal bezüglich unserer Seelenwelt, da alles bewusst zu überschauen. Und das ist noch irgendwie das Bewussteste. Weil das Ich schaut am unmittelbarsten in die eigene Seelenwelt einmal hinein, was sich da abspielt. Also was da, aber wie viel erleben wir davon? Da ist auch die Spitze des Eisberges und darunter ist so ein Riesending, wo wir es nicht mitbekommen. wo wir vielleicht ein bisschen von einem Teil noch träumen und von einem noch größeren auch schlafen. Also gerade was so an stärksten Trieben beispielsweise in uns herrscht, die überschauen wir mit unserem Bewusstsein gar nicht. Das ist der Drache meistens, der da unten schlummert auch. Das ist der Drache, mit dem der Michael kämpft sehr stark. Weil da wirken dann halt, eben weil wir es nicht bewusst können, sehr gern die Widersacher auch hinein. Wir haben zwar diesbezüglich immer noch Hilfe natürlich von guten geistigen Wesenheiten, weil sonst wäre es ja überhaupt eine Katastrophe. Wir können es noch nicht. Die Widersacher machen nicht das, was sein soll in Wahrheit. Also brauchen wir da Unterstützung. Das Einzige ist nur im Ich. Da sind wir heute mittlerweile auf uns allein gestellt. Sollen wir sein, weil sonst könnte man nicht die Freiheit entwickeln. Aus Freiheit heraus kann ich dann sagen, geistiges Tor auf, kommt uns entgegen. Aber das muss eben ganz bewusst als Freiheit von uns angestrebt werden. Aber da haben wir schon überall eine Unterstützung drinnen. Da am allermeisten, da noch sehr viel und da am wenigsten. Da ist überhaupt das Problematischste. Weil das ist jetzt schon sehr stark unsere Aufgabe, das in den Griff zu bekommen. Also namentlich in unserer Zeitepoche, also überhaupt in der Epoche der Bewusstseinsseele. Weil da schlummern alle die Kräfte drinnen, naja, auch die Kräfte des Bösen. Der Punkt ist, in dem Moment, wo die ganze Entwicklung bis zum flüssigen Element schon gekommen ist, also da wo jetzt die Rede ist vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, wo das Böse hineinkommt, das heißt, auch da wirken die Widersacher mit. Und die stecken aber jetzt dann überall drinnen. Das wirkt sich auch im Astralleib aus, weil zuerst nach dem Sechstagewerk war die Astralwelt bzw. dann der Astralleib des Adam Katmon noch vollkommen. Das heißt gut und schön, was das Gleiche auf der Stufe bedeutet. Also vollkommener Ausdruck des Schöpfungsimpulses, aus dem es hervorgegangen ist. In dem Moment, wo das jetzt in die Verdichtung hineingeht, wo eben auch der Astralleib sich anpassen muss dieser Verdichtung, weil der kann nicht so bleiben, wie er vorher war. Der muss jetzt fertig werden damit, mit einem dichteren ätherischen Element und vor allem mit dem dichten physischen Element, also namentlich mit dem Wasserelement als erstes und dann später auch mit dem Erdelement. Und das muss er bezwingen irgendwo, weil wenn nur der einfachste Willensimpuls entsteht, er geht vom Ich aus, geht über den Astralleib, über den Ätherleib und dann zuletzt wirkt er bis ins Physische hinein und dann fängt zum Beispiel die Hand sich zu bewegen an. Weil es muss bis ins Physische gehen. Wenn es nur bis ins Ätherische geht, dann kann ich mit den Ätherhänden von mir aus wedeln, aber was wir durchaus auch tun, aber damit können wir physisch noch nichts greifen. Wir tun das sehr viel, also die Ätherhände zum Beispiel, mit denen greifen wir unser Schicksal. Mit denen denken wir ununterbrochen unser Schicksal, mit den Ätherhänden. Das sehen wir halt äußerlich nicht. Und ins Bewusstsein kriegen wir es noch nicht. Weil ins Bewusstsein kriegen wir es eben erst, wenn wir am physischen anstehen, an dem Widerstand. Dann zumindest äußerlich merken wir es dann irgendwo. Dann kommt erst entsteht jetzt dieses Spiegelbild sozusagen, also dieses Vorstellungsbild, das wir eben dann auch haben von unserer Atmung, von unserer Willenstätigkeit und so weiter, aber das ist, eigentlich geht der Impuls da hinunter und das Bild wird zurückgespiegelt bis in den Astralleib, beziehungsweise bis in den Bereich, den wir dann als Seele bezeichnen. Das heißt, das ist der Teil, den wir schon bis zu einem gewissen Grad individualisiert haben, aber noch nicht bewusst. Aber der zumindest jetzt schon mit uns zu tun hat. Der nicht mehr allgemein menschlich nur ist, sondern der mit unserer Individualität zu tun hat. Also man kann sagen, Seele ist der Teil unseres Astralleibes, der bereits individualisiert ist. Aber noch nicht bewusst individualisiert ist. Das, also bewusst heißt wieder, dass wir vollkommen durchschauen, wie das geht.
Und jetzt haben wir nur ein Bild.
Jetzt haben wir nur ein Bild.
Gespiegeltes Bild.
Jetzt haben wir nur ein gespiegeltes Bild.
Wenn ich jetzt auf mein Knie greife, ja, habe ich ein gespiegeltes
Bild. Haben wir ein gespiegeltes Bild, richtig. Ja, ja, wir haben eigentlich nicht die Realität. Und auch wenn wir so, wie wir die Welt wahrnehmen, ich meine, das haben sie ja richtig dann die Inder immer als Maya bezeichnet. Und das ist eigentlich nur nicht die eigentliche Realität, sondern das ist nur was ein Spiegelbild, das sich da überlegt. Aber immerhin in dem Spiegel sehen wir uns sozusagen selbst bis zu einem gewissen Grad, weil wir sehen doch immerhin, das ist ein Bild von uns und von unserer Tätigkeit. Und wenn es auch noch sehr nebelhaft und sehr verschwommen und verzerrt vielleicht ist, aber immerhin, wir erkennen uns in dem Spiegel. Da fängt die Selbsterkenntnis an und die Kunst ist jetzt sozusagen einen immer reineren Spiegel zu bauen, bis da hinten. Und es fängt an, da alles das, an all dem können wir uns spiegeln. Da ist es halt am stärksten, die Spiegelung. Und da ist das Bild auch am irrealsten in Wahrheit, weil es von der Quelle am weitesten entfernt ist. Und aber zum Beispiel, wenn wir aufsteigen, also zur Hellsichtigkeit, zur Imagination, das heißt, wenn wir in seelischen Bildern etwas erleben können, nämlich jetzt die seelisch-geistige Realität, nicht mehr die äußere sinnliche, dann schaffen wir es bereits bewusst zu spiegeln am Ätherleib. Dann brauchen wir das dafür, für diesen Fall. Wenn wir Imaginationen erleben, spiegeln wir nicht am physischen Leib, sondern am Ätherleib. Und daher haben die Imaginationen, sind bewegte Bilder. Die sind immer in lebendiger Bewegung. Also das heißt, ich kann eigentlich eine Imagination in Wahrheit nicht aufzeichnen. Aber wenn man Skizzen oder so macht, das ist so wie wenn ich einen Blitz zeichnen will. Das ist eine Momentaufnahme. Darin kann sie was Charakteristisches aussprechen, aber es zeigt nicht die lebendige Bewegung, die lebendige Verwandlung dessen, die unbedingt dazugehört.
Wie schaut die Spiegelung im Astralleib aus? Weil da kann ja schon auch Bilder.
Ja, ja. Naja, also wenn Imaginationen entstehen, na, fangen wir vorher an, wenn unsere normalen Vorstellungsbilder entstehen, was passiert? Also das Ich tut irgendwas. Das spiegelt sich jetzt am physischen Leib. Also zum Beispiel, wir bilden uns einen Gedanken, angenommen. Das spiegelt sich am physischen Leib. Wo geht's hin? Es geht bis in den Astralleib zurück. Genauer sogar bis in den Seelenbereich hinein und wenn es Verstandesbegriffe sind, sogar in diesen Bereich am meisten hinein. Dort hinein spiegelt sich. Da erleben wir es. Aber, also das heißt, der Prozess. Moment, das ist farbig. Das ist genau. Also. Ein lebendiger Willensimpuls geht da her. Auch hinter dem Denken, hinter dem Bilden eines Gedankens steckt ein Willensimpuls. Eigentlich ein schöpferischer Willensimpuls. So, den erleben wir nur noch nicht bewusst. Jetzt wird es da unten zurückgespiegelt. Bis in den Astralleib hinaus. Und da bildet sich jetzt ein seelisches Bild. Und zwar möglichst in dem Bereich, der hier also Verstandes- und Gemütszelle ausmacht. Weil da leben wir bewusst drinnen, weil größere Teile des Astralleibs sind unbewusst, das nutzt uns nichts. Und die Kunst ist eben Imaginationen oder überhaupt geistige Erlebnisse eben bis in die bewusste Schicht des Astralleibs zu bringen. Das ist schon das Problem. Das brauchen wir dazu. Das Ich ist sozusagen der Betrachter, der muss irgendwo hinschauen und der schaut in den Astralleib eigentlich hinein. Wenn wir also unsere Innenwelt betrachten, ist das zunächst unser Astralleib bzw. eben dieser Bereich. Das ist der Bereich, der einigermaßen bewusst ist. Die Empfindungsseele am unbewusstesten noch, das ist noch sehr traumbildartig eher, da wird es schon wacher.
da haben wir die Verstandesbegriffe und da Bewusstseinsseele, da stehen wir jetzt. Da ist es am wachsten. Da ist die Chance, dass wir dann schon zur Wirklichkeit durchstoßen. Und wenn wir jetzt Imaginationen haben, also etwas rein Geistiges wahrnehmen, dann gelingt es uns, diesen geistigen Impuls bereits am Ätherleib zu spiegeln, aber auch eben wieder zurück in den Astralleib und jetzt aber insbesondere in den Bereich der Bewusstseinsseele. Also die Verstandesbegriffe spiegeln wir nur bis in die daher. Und die Imagination, also im heutigen Sinn, bis zur Bewusstseinsseele. Im heutigen Sinn. Wenn man zurückgeht in die ägyptische Zeit zum Beispiel, also ägyptische Einweihung und dergleichen, dann haben sie die Imaginationen dargespiegelt, in der Empfindungsseele. Und die Griechen haben es dargespiegelt. Aber auch alles am Ätherleib zunächst. Und die Philosophie dann, wo es also nur mehr in Gedankensprache ist, da ist die Spiegelung dann am physischen Leib. Das, also in den Mysterien hatte man noch die Spiegelung am Ätherleib, in der äußeren Philosophie ist es Spiegelung am physischen Leib bereits. Platon ist also eine gewisse Übergangsstufe. Der hat noch in seiner Ideenschau noch wirkliche Imaginationen drinnen. Das heißt, er steht so im Übergang. Beim Aristoteles sind wir schon ganz da. Der erlebt eigentlich nur mehr die Spiegelung hier. Und spiegelt sie aber in die Verstandesseele. Und heute Denken weiterzuentwickeln, heißt einmal, die Spiegelung am physischen Leib jetzt nicht mehr bis zur Verstandesseele zu bringen, sondern mal bis zur Bewusstseinsseele zu bringen. Das ist schon mal ein riesiger Schritt. Das ist schon ein riesiger Schritt. Und da sind durchaus gewisse Fortschritte vorhanden. Wurde sehr vorbereitet schon durch die Scholastik. Also und geht heute weiter. Also da sind wir durchaus drinnen. Und da ist durchaus gerade das Denken auch, das in der Physik oder in den Naturwissenschaften, in der Mathematik entwickelt wird, geht dorthin, das zu schulen. Also das heißt, wirklich mit ganz vollem Bewusstsein zu durchschauen, wie diese Verstandesbegriffe funktionieren, wie sie zusammenhängen, es wirklich zu einer strengen Axiomatik zu bringen. Axiomatik heißt nichts anderes. Die Axiome sind im Grunde nichts anderes als ursprüngliche Schöpfungsimpulse. Das sind Anfänge. Die könnten auch anders sein, dann kann ich andere Axiome aufstellen, das ist ein anderer Impuls. Ist jetzt die Frage, wie weit sie was mit unserer Welt zu tun haben, aber ist egal, das sind die Anfangsimpulse. Und von dort aus kann ich Schritt für Schritt bewusst verfolgen, was sich daraus alles ergibt. Also welche Gesetzmäßigkeiten da drinnen liegen.
Na, wenn ich jetzt von Luzifer einen Gedanken aufnehme, spiegelt er nach dem Ätherleib auch. Also bis zum physischen Leib geht er gar nicht.
Geht er an sich nicht. Nein, der Luzifer macht vor allem, der Luzifer ja hauptsächlich überhaupt in den Astralleib direkt eingreift, ist es jetzt so, dass uns diese Bilder verzerrt. Ja, das ist das Problem. Ja. Also der spiegelt eigentlich gar nicht, weil da bist du runter, da kommt er gar nicht, da will er gar nicht hin. Aber er wirkt direkt hinein und fängt an, diese Bilder zu verändern. Das heißt, wir haben keine reine Spiegelung. Ja, der verzerrt uns eigentlich den Spiegel sozusagen. Ja. Und zwar nämlich wirklich da im Astralleib drin.
Ja, aber es ist ein falscher Gedanke,
ja.
Der nicht von uns ist.
Ja. Ja.
Wie weit geht der? Geht der bis ins Physische?
Naja.
Oder direkt ins
Also im Prinzip ist es beim falschen oder beim richtigen Gedanken bei beiden gleich zunächst. Einmal, es geht da was hinein und es wird was zurückgespiegelt. Nur das, was da hineingeht, erleben wir nicht. Das verschlafen wir zumindest so, wie wir heute sind. Jetzt kommt das Bild zurück und jetzt wird es aber von Luzifer da im Astralleib drinnen verändert. Der kommt da rein und der verändert uns das Bild. Das heißt, wir sehen nicht das, was wirklich hineinwirkt. Das heißt, es wirkt eigentlich was Richtiges hinein. Aus dem Geistigen kann nur was Richtiges wirken. Ich meine, da kann man nicht sagen, das ist richtig oder falsch. So wie ich nicht sagen kann, eine Eiche ist richtig und eine Birke ist unrichtig. Es sind verschiedene Möglichkeiten und beides kann schöpferisch gestaltet werden. Ich kann sagen, mir gefällt eine Birke besser oder eine Eiche besser, aber das ist ein persönlicher Geschmack, aber es ist nicht eines richtiger als das andere. Und so ist jede Tat, die wirklich aus dem Geistigen kommt, und wenn sie aus dem Ich kommt, kommt sie aus dem Geistigen, ist richtig oder jenseits von richtig und falsch. Sie ist, wie sie ist. Und als solche, weil sie aus der geistigen Welt geschöpft ist, mit der gesamten geistigen Welt, wie würde man jetzt sagen, kompatibel. Weil sie eben aus dem Gesamtumfang ganzheitlich heraus geschaffen ist. Daher betont der Steiner immer, wir haben schon über die moralische Intuition gesprochen, Menschen, die aus moralischer Intuition handeln, das muss sich miteinander vertragen, das geht gar nicht anders. Weil bei alle aus der gleichen geistigen Welt heraus schöpfen. Also was immer ich schöpfe und wie ich verändere es immer so, dass es mit dem Ganzen zu tun hat. Das Problem tritt erst auf, wo ich die Verbindung mit dem Ganzen verliere und dann in der Einzelwirklichkeit sozusagen schaffe. Aber indem ich aus dem Geistigen schaffe, verändere ich im Grunde auch die ganze geistige Welt. Und wenn jetzt ein anderer den Impuls hereinnimmt, ist das drinnen sozusagen. Das ist untrennbar damit verbunden. Also da gibt es keine Kollision in Wahrheit. In der Praxis kommt dann die Kollision durch diese ganzen Sachen, wo die Widersacher da reinwirken. Weil wir das ja halt in der Einheit nicht wirklich schaffen. Oder selten schaffen. In glücklichen Momenten halt schaffen. Aber das heißt also, das, was da runterkommt, ist richtig. Es ist dieses Bild, das zurückgeworfen wird, ist mehr oder minder richtig, weil wir müssen rechnen, dass da unten natürlich da kommt schon der Herr Ariman, der wirkt nämlich namentlich da im Ethernet, das ist der Ari. Und da ist der Luzi. Gut. Und das heißt, da fängt es schon an, problematisch zu werden, weil da wird das Bild schon verändert. Wenn es ganz extrem ist, ist im Physischen auch wieder Widersacherkräfte drin. Das sind dann die sogenannten Asuras. Das fängt jetzt langsam an zu wirken. Das sind die Asuras. Jetzt schon sehr gute Geschichte. Also die ergreifen da den physischen Leib sehr stark und das ist die schlimmste Verzerrung, die dann entsteht. Dadurch entsteht dann überhaupt ein ganz falsches Bild des Ich. Also weil wir einfach mit unserem Bewusstsein dort einmal am schwersten hinkommen und das nicht durchschauen, die Manipulation, die da passiert. Und dadurch also kommt das Ich dann ziemlich ins Schleudern. Mit die da sind wir hoffentlich auf dem Weg, das langsam ein bisschen zu durchschauen. Aber jedenfalls wird das Bild verändert. Sehr, sehr, sehr leicht ist auf dem Weg. Und das, geistiger Schulungsweg in Bezug auf das Denken, aber so Steiner mit seiner Philosophie der Freiheit angestrebt hat, heißt einmal im Denken, das heißt, wenn ich den Denkwillen betätige, zu schauen, dass ich da wirklich ein reines Bild davon bekomme. Dann komme ich zur Anschauung des reinen Denkens. Und da komme ich durchaus bis zum Physischen herunter, weil zunächst im reinen Denken bediene ich mich noch bis zu einem gewissen Grad des physischen Werkzeugs und gehe eigentlich bis an die Grenze da, wo es dann zum Ätherleib übergeht. Aber ich komme noch nicht so ganz in den ätherischen Bereich hinein zum Spiegeln, weil sonst hätte ich es schon als Imagination. Es ist eigentlich genau der Schritt, wo es am Übergang zwischen Ätherleib und physischem Leib. Das schaffe ich. Während so unsere normalen, alltäglichen Verstandesbegriffe, die spiegeln sich so ordentlich mittendrin im Physischen. Je mehr ich es schaffe, zum reinen Denken zu kommen, da komme ich bis an die Grenze, wo es sich löst. Gerade an die Grenze komme ich. Das reicht noch nicht aus, dass es wirklich Imagination wird, aber es wird bereits reines Denken. Das heißt, es ist bereits vom physischen Leib unabhängig. Also das geht bis an die Grenze. Aber da lauern halt überall die Widersacher drin. Da lauert der Ahriman sehr stark und da oben der Luzifer. Und die verzerren die Bilder. Und dadurch bekommen wir dann unrichtige Begriffe. Dadurch entsteht die Möglichkeit des Irrtums. Es kommt eigentlich ein richtiger Gedankenimpuls herein, aber das Bild, das wir kriegen, ist ein verzerrtes, ist ein falsches. Und an dem orientieren wir uns aber. Nach dem richten wir uns einen nächsten Schritt. Und der geht jetzt schon in die falsche Richtung sozusagen. Jetzt kommt wieder so ein Impuls hinein, aber der ist geleitet durch das falsche Bild, das entstanden ist. Und so häuft sich dann eigentlich Irrtum auf Irrtum im Grunde. Das heißt, es driftet immer weiter weg in Wahrheit. Weil jetzt wird das schon irrtümliche Bild wird noch weiter verzerrt und so weiter. Und dann haben wir hauptsächlich die Widersacher drinnen. Und wir haben nicht das Bild der eigentlichen geistigen Welt, auf die wir schauen wollen, weil im Grunde, selbst wenn es jetzt um das Denken geht, ums Normale, sondern nicht ums Hellsehen, im Prinzip wollen wir ja erkennen darin die Gesetzmäßigkeiten, die drinnen sind in der geistigen Welt. Also das heißt, das schöpferische Potenzial, das da drinnen ist, was es geschaffen hat und so weiter, auf dieser Ebene. Und wir bekommen aber durch die Widersacher einfach ein unrichtiges Bild. Es wird verzerrt und das häuft sich aber immer mehr. Da haben wir die Problematik und das heißt, Schulungsweg Philosophie der Freiheit ist auch in Wahrheit drinnen, mit den beiden da fertig zu werden. Das ist der Punkt mit der hängt zusammen mit der moralischen Intuition, die besteht nämlich dann in Wahrheit drinnen, dass ich es schaffe, den Impuls da hereinzubringen bis an diese Grenze. Das heißt, ich tauche nicht mehr wirklich ein in das Physische, sondern berühre es nur mehr und ich schaffe es, eine reine Rückspiegelung zu bekommen und schmeiße immer raus, in dem Fall die Widersacher Luzifer und Ahriman. Dann habe ich eine reine moralische Intuition. Wenn der Luzifer drinnen ist, dann suggeriert er mir das als moralisch, was mir angenehm ist. Weil der Luzifer wird mir ja eigentlich angenehm machen. Und der Ahriman spricht dann von irgendwelchen abstrakten Notwendigkeiten, wo man über Menschenschicksale hinweg streitet, zum Heile der Menschheit natürlich. Aber was ist, wenn 7 Milliarden überleben, was sind 100.000 oder 1 Million, die untergehen und solche Dinge. Und solche Erwägungen kommen ja dann. Und wobei in Kriegssituationen oder so, das ja oft schwierig ist, weil stellt vor, ein Befehlshaber oder was, dann wird nichts anderes übrig bleiben, als irgendwie Menschenleben auch zu riskieren. Ich meine, er kann sagen, ich lege die Waffen nieder, aber ist jetzt wieder die Frage, ob das in der Zeit, so wie sie jetzt ist oder wie sie in der Vergangenheit von mir ist, war die richtige Lösung ist. Weil man unter Umständen ja eben auch verhindern muss, dass böse Kräfte das Ruder in die Hand bekommen. Und es ist nicht immer gesagt, ob die beste Lösung ist zu warten, dass das halt dann auch wieder irgendwann einmal zusammenstürzen wird. Und dann opfern wir uns halt. Und unser Volk oder unsere Familie oder was auch immer. Es ist alles nicht so einfach. Also zu sagen, ja, natürlich im Sinn des Geistigen wollen wir Friede haben, ja. Aber das ist nicht so leicht herzustellen, ganz, ganz offenbar. Und es ist auch gar nicht so leicht, eben die moralisch richtige Entscheidung zu treffen, was zu tun ist. Weil man muss auf der anderen Seite sagen, sozusagen das
das sein Leben zu opfern, das ist was, was ich für mich entscheiden kann, aber nicht so ohne weiteres für andere entscheiden kann. Es müsste eigentlich von jedem eine freie Entscheidung sein. Aber also da ist ein riesiger Fragenkomplex drin. Und das sind aber so die praktischen Fragen in Wahrheit. Also es sind eh schon extreme sogar, aber das sind Fragen, die tagtäglich an allen Ecken der Welt eigentlich notwendig sind. Und da helfen mir die 10 Gebote alleine nicht. Ja. Also sie sind nicht auf, sie müssen erfüllt werden. Sie müssen erfüllt werden mit viel mehr Details sozusagen auf die Situation, die konkret ist. Das ist der Punkt. Sie sind nicht falsch, aber die Frage ist immer, wie gehe ich um? Ich habe das das letzte Mal, glaube ich, schon angeschnitten. Es kann sogar sein, dass man sie ganz falsch einsetzt und dann kann man sie sehr leicht missbrauchen. Dann sind die Widersacher drinnen. Ich meine, wie sehr sind die Friedensbewegungen missbraucht worden, also in der Zeit des Kalten Krieges und so. Ich meine, da ist das sehr viel geschürt worden, etwa damit ja dann im Westen Abrüstung und so gemacht wird und im Prinzip wollte man, dass sie die entwaffnen im Grunde, damit nämlich die andere Seite den Überhang hat. Und viele haben sich halt fanatisieren lassen dafür. Also es ist nicht so einfach, das klingt schön, aber in der Praxis ist nicht immer gesagt, dass das die richtige Lösung ist.
Ja, es läuft alles unter dem Wort richtig, ja, sowohl das Arimanische,
ja,
als auch das Luziferische, es ist immer richtig, muss immer richtig sein. Wir wollen das Richtige.
Ja, genau. Und das sagen alle dann und damit kann man sehr schön den Streit entfachen. Ich meine, der Ariman macht das überhaupt sehr gern. Also der arbeitet natürlich sehr mit einer messerscharfen Logik und man fährt auf der Schiene und ist daher felsenfest überzeugt, das ist das Richtige und was anderes ist gar nicht denkbar. Und eine andere Gruppe inspiriert damit ein bisschen was anderes. Genauso logisch, genauso streng und die sind genauso felsenfest überzeugt. Und dann bringt man das zusammen. Das ist eben gerade nicht aus dem Geistigen. Das ist eben gerade, weil es nur ein Splitter herausgenommen ist. Da ist dieser Zusammenhang da, aber es ist verloren gegangen, der Zusammenhang mit dem Ganzen. Weil dann wird sie eine dritte und ganz andere Lösung finden dafür, die sozusagen beides miteinander vereinbar erst macht.
Weil das ist das Schöpferische.
Das ist das Schöpferische. Und wenn wir wirklich aus dem Schöpferischen heraus arbeiten und uns das auch wirklich so zu Bewusstsein bringen können, ohne dass uns die Kerle da stören dabei, dann ist es alles miteinander vereinbar, auch wenn es totale Gegensätze vielleicht sind. Dann erkennt man nämlich, dass es sich eigentlich ergänzt in Wahrheit, dass es sogar notwendig ist, dass die Gegensätze da sind. Das ist ganz wichtig, aber es wird alles verzerrt durch die Herrschaften da drinnen. Und die haben eben wirklich den Zugang bekommen, ab dem Moment, hier während der Erdentwicklung, wo die Verdichtung jetzt zum Luft- bzw. vor allem zum Wasserelement kommt. Da haben sie den Zugang bekommen in dem Bereich. Weil da reicht einfach die geistige Kraft auch der Elohim nicht aus. Also die Elohim konnten sehr gut noch bis ins Luftelement hineinwirken, aber nicht mehr in die Dichte des Luftelements, die jetzt die Erdenmondensphäre umfasst. Da ist das Ganze verdichtet. Da kann jetzt bis zu einem gewissen Grad der Jahwe Elohim noch hineinarbeiten und er kann bis zu einem gewissen Grad ins Wasserelement arbeiten. Da können die anderen Elohim schon überhaupt nicht mehr. Darum sind sie auf der Sonne geblieben. Die Sonne ist ein Wärmeluftgebilde, wenn man so will. Das dichteste ist also auf der Sonne Luftelement. Und das können sie bearbeiten und dort können sie sich weiterentwickeln. Jahwe Elohim, Träger des Gemeinschaftsbewusstseins und eben zugleich der stärkste dieser 7 Elohim, kann sogar das Wasserelement bis zu einem gewissen Grad bezwingen. Und daher kann er hier das Schöpfungswerk weiter vorantreiben. Aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Die dichteren Partien des Wasserelements, das geht ja auch von sehr bewegt Flüssigem bis zu immer zähflüssigem sozusagen, die kann er nicht mehr unter seine Herrschaft bringen. Weil da wirken eben die Widersacher, so wie wir es vorher schon gesagt haben, also der Ahriman, indem er stärker in die Verfestigung es noch treibt, also noch zähflüssiger macht, und der Luzifer spuckt in die Suppe hinein, indem er es zu luftig halten will. Der möchte eigentlich immer das Wasserelement wieder ins Luftförmige zurückführen. Und damit wird die geordnete, langsame, das geordnete, langsamere Dichtwerden, das dann irgendwann auch trotzdem zu einem Kristallisationsprozess führt, das wird gestört. Der Prozess wird gestört, das ist das Problem. Weil grundsätzlich Erdentwicklung heißt eben, dass auch das feste Element entstehen soll. Nur so wie es heute ist, ist es arimanisiert. Weil da ganz kräftig der Ariman hineinwirkt. Das ist seine Domäne. Also von den Elementen her. Festes, flüssiges Element. Beim Luzifer ist es Luft- und Wärmeelement, in das er ganz stark hineinwirken kann. Aber eben um das zu beherrschen, reicht die Kraft der Elohim und auch Jahwe Elohims nicht mehr aus jetzt. Und das heißt, darum kommt jetzt der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Der kommt jetzt hinein. Also die Elohim, nämlich sie merken und in dem sind sie uns bis zu einem gewissen Grad voraus. Aber das ist das, was wir eben auch lernen müssen. Die Elohim merken zumindest, dass ihnen da jetzt ein Spiegelbild zurückkommt, wo die Widersacher bereits mitgewirkt haben. Weil da ist es im Großen so. Sie geben den Schöpfungsimpuls hinein, sie betrachten und siehe, aha, das Bild ist verzerrt. Das bemerken sie. Da ist nicht der ganze Impuls drinnen, den ich hineingegeben habe. Da fehlt was, da ist noch was anderes drinnen. Das ist das Nächste, was wir lernen müssen. Einmal im Kleinen sozusagen. Eben zu erkennen an den Spiegelbildern, dass da die Herrschaften mitwirken. Und dass wir eben nicht das reine Bild haben. Das ist das, was wir lernen müssen. Die Fähigkeit fängt da an, weil wenn es heißt, also die Elohim haben die Erkenntnis des Guten und des Bösen, heißt es, wir haben sie in Wahrheit auch erst dann, wenn wir erkennen, wie diese Spiegelbilder verzerrt sind durch die Widersacher. Dann erkennen wir es. Wenn wir sagen, das ist die Wahrheit, dann täuschen wir uns. Dann erkennen wir nicht oder können nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. Sondern dann sagen wir, das ist gut. In Wirklichkeit ist halt von Luzifer und der freut sich. Also das müssen wir unterscheiden, weil in dem Grund haben wir damit andauernd zu tun. Bei praktisch allem, bei allem, was wir denken, bei allem, was in der Kultur sich tut, wirken die Herrschaften ja immer mit irgendwo. Und bei den Inspirationen, die da reinkommen, die wirken immer mit. Ich meine, sie können ja nützlich sein, das ist... Man kann sie ja in Wahrheit nicht einmal als böse bezeichnen. Sie haben ihre Aufgabe im Weltenplan irgendwo. Sie gehören dazu. Für uns kommt das Böse in Frage, weil wir halt zur Freiheit verurteilt sind. Wie hat es der Jean-Paul Sartre gesagt, wir sind zur Freiheit verurteilt. Ist ja interessant, dass solche Dinge dann auch in der Philosophie kommen. Zumindest die Tatsache ist da. Und der redet aber nicht von was Geistigen in Wahrheit, nicht? Weil Existenzialist, da geht es nicht um die Essenz um das Geistige, sondern um die Existenz, das ist das äußere Dasein. Aber er diagnostiziert zumindest, der Mensch, der da drinnen steht, ist zur Freiheit verurteilt oder verdammt geradezu. Er muss sich entscheiden. Er muss zwischen den beiden entscheiden. Und das macht sozusagen den Menschen aus, immerhin, das erkennt er.
Ja, also Jean-Paul Sartre redet auch von Existenzekel. Also der hat da sicher sehr viele negative Konnotationen.
Ja, total. Also richtig. Aber er erkennt es und er erkennt es, dass es da ist und eigentlich das stößt ihn immer wieder zurück irgendwo. Das, das bringt ihn fast zur Verzweiflung in Wahrheit. Das ist also bei den Existenzialisten überall irgendwo drin. Das heißt eigentlich, sie beginnen in Wahrheit unbewusst zu ahnen, dass sie ein geistiges Wesen sind und dass eben diese Freiheit hat. Und sie finden eigentlich die Welt katastrophal, dass das so ist, weil das setzt mich unter Zugzwang. Das funktioniert nicht von selber, sondern da muss ich meinen Willen anstrengen. Und ich merke aber, dass ich von 10-mal mindestens 9-mal ins Fettnäpfchen hupft dabei und dass ich die Folgen dann womöglich noch ausbaden muss. Also, weil ich eben diese klare Erkenntnis dann von Gut und Böse gar nicht habe, sondern da im Dunkeln tappe irgendwo. Also das ist...
Das ist von Arendt beeinflusst.
Ja, ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Natürlich.
Aber dafür sehr konkret.
Natürlich, aber es, eben das Interessante ist trotzdem, dass sie an den Punkt anstoßen, wo das virulent wird irgendwo. Weil genau vor der Aufgabe stehen wir. Also genau die, wo die sagen, das ist fürchterlich, dass das so ist und das macht die Tragik der Menschheit im Grunde aus. In Wahrheit, das ist aber genau die Aufgabe, die wir haben, dort hineinzugehen. Das, also so ist oft in vielen, was eigentlich total gegen das geistige Wetter, da oft findet man viele Ansätze drinnen, wo die Menschen völlig unbewusst, aber doch genau erkennen, was Zeitforderung ist irgendwo. Und es nur halt dann ablehnen oder wegschieben wollen. Es verzerren natürlich durch vieles. Eben weil die Widersacher mitwirken. Aber gewisse Fragen tauchen einfach auf und die Frage nach der menschlichen Freiheit, das heißt nach der schöpferischen Individualität des Menschen, die hat so besonders stark eigentlich begonnen, naja, mit dem Zeitalter des Materialismus. Da hat es im Grunde angefangen. Zuerst nur langsam, also so im 19. Jahrhundert kommt es langsam erst heraus, aber dann als mit Beginn des 20. Jahrhunderts auch das finstere Zeitalter des Kali-Yuga abgelaufen ist, jetzt kommt es heraus. Und die erste geistige Erkenntnis, die wir finden müssen, ist unser Ich als wirklich geistiges Wesen erkennen. Vorher brauchen wir von was anderem gar nicht reden. Das muss das Erste sein, dass wir uns selbst als geistige Wesenheit erkennen. Das heißt, erkennen, dass wir etwas anders sind als der Körper, dass wir auch sogar was anders sind als der Ätherleib, was anders sind als der Astralleib auch noch, das heißt, was anderes als unsere Triebe und Egoismen und so weiter, sondern dass das Ich als geistiger Kern etwas davon Unabhängiges ist in gewisser Weise. Etwas, das sich selbst schafft und das daher auch die Vernichtung von all dem anderen selbstverständlich überdauert. Und das zum Erlebnis, zum bewussten Erlebnis zu bringen. Ich meine, das war für Steiner so ein ganz großer Ausgangspunkt. Also während seiner Studienzeit, da schreibt er, gibt es einen berühmten Brief eigentlich, wo ein Studienfreund schreibt, also er hat in der Nacht also nachgegrübelt, ob es denn wahr ist, also was Schelling schreibt, also der Philosoph Schelling, dass man also sozusagen im innersten, geheimsten Verhangenen seines Ich irgendwo die Realität des Geistigen erfassen kann, des eigenen Ich erfassen kann. Und er sagt, in dieser Nacht habe ich es erlebt und schreibt dann, was ist eine durchwachte Nacht gegen dieses Erlebnis sozusagen. Also da ist das erstmal sozusagen ganz, ganz wach bewusst, sich selbst als geistige Individualität zu erleben und zu erkennen und daher auch dieser geistigen Unzerstörbarkeit und dieser Schöpfungskraft, die da drinnen liegt, bewusst zu werden. Weil da liegt da, im Brief sind das ein paar Zeilen. Ich meine, da steht nicht, dass er das Erlebnis hat. Man kann es eigentlich ja gar nicht beschreiben, so reich ist es.
Und inwiefern ist es richtig zu sagen, dass die Asuras dann, also im Sinne, wie es gesagt
ja.
hat, das Ich als Substanz direkt angreifen?
Naja, sie greifen es eigentlich indirekt an, weil sie dem Ich die Möglichkeit des Selbstbewusstseins rauben, das nämlich ganz stark in Wahrheit am physischen Leib hängt.
Unser Ich-Bewusstsein, unser Freiheitsbewusstsein hängt an dem physischen Leib und wird es in gewisser Weise immer bleiben. Das hängt zusammen, nur allerdings ist er dann irgendwann einmal zum Geistesmenschen vergeistigt. Das heißt, ganz bewusst individualisiert. Aber diese Spiegelung am physischen Leib ist für uns das Wesentliche. Das unterscheidet uns zum Beispiel schon wieder von den Hierarchien, die über uns sind. Für die war nie eine Spiegelung am physischen Leib und vor allem nicht an einem physischen Leib, der bis ins feste Erdelement da ist, gegeben. Für uns entsteht das Freiheitserlebnis dadurch, unser Geist spiegelt sich im festen Erdelement, das sozusagen das Einzige ist, dass das Potenzial hat, das Geistige überhaupt völlig von sich zurückzustoßen. Das ist das Erlebnis, das wir immer wieder haben. Unser Ich spiegelt sich an dem absolut Ungeistigsten. Und das ist immer das Erlebnis. Das heißt, das erste Erlebnis ist immer, ich bin immer mit dem Ungeistig, mit dem Ungeist konfrontiert. Dann sagt der Steiner ganz deutlich, selbst der höchste Eingeweihte, es vergeht kein Tag, wo er nicht am Geistigen zweifelt. Völlig zweifelt. Wo er sozusagen nur das tote Spiegelbild sieht, nur dieses Tote. Durch das geht er immer wieder durch. Aber genau an dem erwacht das Bewusstsein immer wieder von neuem. Unseres nämlich. Auch unser geistiges Bewusstsein braucht immer wieder das. Und das geht nur physisches, heißt nicht stoffliches. Das muss man auch dazu sagen. Das ist der nächste Schritt dann. Will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Aber Steiner hat immer wieder deutlich betont, physisch und stofflich ist nur ein Unterschied. Physisch ist die Formgestalt des Menschen, die individualisierte Formgestalt sogar des Menschen. Und dass sie sozusagen stofflich in unserem heutigen Sinn ist, so wie wir die Stoffe erleben, das hat mit den Herrschaften zu tun. Sonst wäre eigentlich auch der physische Leib des Menschen übersinnlich. In Wahrheit nicht sichtbar. Da hängt die ganze Auferstehungsfrage und das alles damit. Das ist also ein Riesenthema. Also das heißt eben auch die physischen Elemente, Erde, Wasser, Luft, Feuer, so wie sie jetzt auf Erden sind, da spielen sehr stark die Herrschaften eine Rolle mit. Sonst wären sie anders. Weil sie entstehen, eigentlich kommen wir jetzt noch schnell zum Abschluss zu dem, was ich auch erzählen wollte mit den Paradiesesträumern. Was hat es mit den vier Paradiesesträumern zu tun? Die kommen aus dem Astralischen, weil das sind Seelenströmungen. Von dort kommen sie und da kommen die seelischen Kräfte, die vier Elemente bilden, nämlich. Das steckt dahinter. Nur wenn die ungestört sich entwickeln würden, dann würde daraus ein physischer Leib gebaut werden, eben aus Feuer, Luft, Wasser, Erde. Das wäre aber eine Gestalt, die nur übersinnlich wahrnehmbar wäre, die nicht mit dieser Stofflichkeit erfüllt wäre, wie wir sie jetzt kennen. Es wäre also ein, wie soll ich sagen, ein verdichtetes Seelisches, zum Ätherischen verdichtetes, noch weiter verdichtetes, aber im Grunde wäre es etwas Seelisches in Wahrheit. Es hätte nur bestimmte Formprinzipien, bestimmte Formkräfte in sich.
Und ideal.
Ideal, ja, ja. In dem Fall wäre es ideal.
Zum Unterschied von der Formgestalt des Menschen.
So wie sie jetzt ist, ja. So wie sie jetzt genau. Ist. Genau, so war es zunächst auch intendiert von den Elohim. Allerdings hätten da zunächst einmal alle Menschen die gleiche Formgestalt gehabt. Das ist eben die vom Ur-Adam. Ist aber indem jetzt der Adam durch den Sündenfall durchgegangen ist, haben wir die Erbsünde schon einmal mit sozusagen. Das heißt, schon bis ins Physische hinein haben wir eben die Wirkung von Luzifer und Ahriman drinnen. Und das bewirkt, dass diese Elemente diesen stofflichen Charakter kriegen, wie wir es also heute kennen. Und dann wird das Ganze sinnlich sichtbar, also mit solchen groben Werkzeugen, wie wir sie jetzt haben. Sonst wäre auch unser physischer Leib anders.
Eigentlich auch dieses Gitter, was du gezeichnet hast, zeigt, dass sehr gut die Störung macht, dass es stofflich
Ja, die Störung macht es auch, dass es stofflich ist. Andererseits macht es auch wieder Bewegung. Weil in dem Moment, wo es exakt wäre, dann wäre es ganz animalisiert sogar und dann wird es sofort wieder zerstören. Es hat was damit zu tun. Ich meine, das ist genauso wie, wenn man, weiß ich nicht, Öl in Milch verrührt, dann wird das Ganze trübe, durch die kleinen Teilchen, die da drinnen sind, die durcheinander wirbeln, durch die feine Verteilung. Oder wenn Nebeltröpfchen oder was sind, dann solche Störstellen kommen da hinein. Also im Gegensatz zur reinen Luft jetzt zum Beispiel. Also so sind die Störstellen drinnen, die machen das Ganze drüber irgendwo. Und so ist für uns das Physische überhaupt getrübt worden, könnte man sagen. Und Physisches bezieht sich jetzt aber auf alle Sinneseindrücke. Also nicht nur aufs Optische, genauso aufs Tasten und aufs Riechen und auf alles. Weil sonst hätten wir die Sinnesqualitäten in ihrer Reinheit, wie sie in der Seelenwelt sind. Weil wenn ich frage jetzt, was erleben wir eigentlich? Was ist das Rot, Grün, Blau, Geruch? Was ist das eigentlich? Seelische Erlebnisse. Das sind eigentlich untere Bereiche der Seelenwelt, die wir erleben. Aber die sind jetzt so verdichtet, wie wir es jetzt da kennen und haften sozusagen an den Materiellen. Wir erleben es nur mehr da. Ansonsten hätten wir es ohne dem erlebt. Und trotzdem wären es eben die vier Elemente gewesen, die zugehörig sind dazu. Aber sie hätten eben nicht sie würden nicht diesen Widerstand dem Geistigen leisten. Das ist das Problem. Warum uns das so tot erscheint, ist, weil so viel Widerstand dem Geistigen leistet, dank der Herrschaften hier. Die sind sozusagen verantwortlich dafür, dass es sich wehrt, dagegen vom Geistigen durchformt zu werden. Wenn wir den idealen physischen Leib hätten, dann wäre schon in der Folge der Entwicklung eine Individualisierung gekommen. Aber ohne die Freiheit, die wir jetzt haben. Also die Freiheit ist mitbedingt dadurch, dass die das alles durcheinander gebracht haben und da Fehler hineingeschmissen haben sozusagen. Nur dadurch, weil sonst würde man halt die Geisterfüllung von oben bis hinuntertragen, bis in dieses übersinnlich-physische und würden es zwar damit auf eine weitere Stufe bringen, indem das Erdelement sogar da ist, dass er eben nicht so wäre, sondern nur bestimmte Gesetzmäßigkeiten halt in sich hätte, die dem Erdelement typisch und neuartig sind, aber wir wären sozusagen Erfüllungsgehilfen von oben. Nur, das wäre eine perfekte Welt, in der das einzige fehlen würde, nämlich die Freiheit. Die Freiheit entsteht, dass die da ein massives Sperrfeuer hineinlegen und jetzt kommt doch plötzlich ein gewaltiges Chaos zustande, in dem wir uns zurechtfinden müssen. Mit all den Schwierigkeiten, aber das ist hochdramatisch, weil man braucht sich nur das ganze Weltgeschehen anschauen. Also das ist, erzeugt immens viel Leid, immens viel Blut kostet es und so weiter. Also das ist keine Kleinigkeit und trotzdem wäre es nicht anders möglich, die Freiheit zu formen. Ein Wesen, das aus Freiheit das Gute tut, muss auch das Böse tun können. Das ist das Problem daran, sonst ist es nicht Freiheit. Und das ist das Neuartige, was mit dem Menschen eigentlich hineingekommen ist. Weil man könnte jetzt sagen, naja, haben das nicht schon Luzifer und Ahriman auch, aber da ist der Punkt, wo Steiner immer sagt, die wurden bis zu einem gewissen Grad abkommandiert zu ihrer Aufgabe. Das heißt, in Erfüllung des höheren Willens haben sie sich in eine Situation begeben, wo sie einen relativ großen Teil des göttlichen Willens dann danach zurückweisen und nicht mehr erfüllen. Und dadurch auf den Menschen wirken können als Widersacher oder überhaupt hemmend in die Schöpfung eingreifen können. Aber das ist nicht ihr ursprünglich freier Entschluss, dass Luzifer sagt, nein, im Chef, ich mag nicht mehr, ich mache meine eigene Firma. Das ist nicht, sondern er ist eigentlich abkommandiert von oben und sagt, du machst jetzt eine Konkurrenzfirma auf da unten. Und ab dem Moment kann er dort innerhalb eine gewisse Freiheit entfalten, aber mit sozusagen dem Mangel, ja, aber die neuesten Patente kriegst du von uns oben nicht. Du musst schauen, wie du mit den alten unten zurechtkommst. Und der Luzifer schafft es also nicht, da viel Neues hineinzubringen. Die Schöpferkraft dazu fehlt ihm sozusagen. Also er wirtschaftet mit Altem. Und das ist das Problem. Und das wirkt dann mit der Zeit, je weiter die Entwicklung geht, immer mehr störend hinein. Aber die wurden sozusagen ganz gezielt in den Bereich versetzt, dass sie eben nicht mehr alle Schöpfungskräfte von oben aufnehmen und mit dem begrenzten Vorrat, den sie haben, dann eben langsam, aber sicher störend hineinwirken in die ganze Entwicklung. Aber dadurch letztlich die Freiheit vorbereiten. Also es ist ein komplizierter Prozess im Prinzip. Und darum kann man trotzdem sagen, die Welt, so wie es der Leibniz so schön gesagt, ist die beste, die wir jetzt haben, die beste aller möglichen Welten. Wenn ich nämlich als Zielsetzung die Freiheit des Individuums habe, dann geht es ohne diese Schwierigkeiten nicht. Es ist immer nur die Frage, wie gut und wie schnell man über diese Dinge hinwegkommt und wie man es löst, aber das liegt halt am Menschen. Es muss dem ermöglicht werden, in die Situation zu kommen. Das ist sozusagen die beinharte Realität und damit ist aber auch ausgedrückt, dass der Schöpfungsplan bis zu einem gewissen Grad auch misslingen kann im Prinzip. Das ist auch eigentlich neuartig, dass es eben an das unterste geistige Wesen, das heißt, dass jetzt in diesem Entwicklungszyklus überhaupt erst entsteht, nämlich wir, letztlich die Entscheidung hängt, ob die ganze Sache gelingt oder nicht. Weil eben wenn der Plan scheitert, dass die Freiheit entwickelt wird und dass die Menschen damit umgehen können in gewisser Weise, dann ist die ganze Erdenschöpfung sinnlos irgendwo. Ja sogar in letzter Konsequenz die vorhergegangenen Stufen, weil die hinzielen auf diese Entwicklung.
Da kommt es immer auf alle Teilnehmer dieser Weltentwicklung sagen, oder?
Sicher nicht auf alle, und es wird natürlich auch die Entwicklung weitergehen, aber dann ist dieser wesentliche Plan gescheitert, sozusagen. Also dann, keine Ahnung, wie es dann weitergeht, sozusagen. Also die geistigen Wesenheiten werden sicher darüber hinwegkommen, sozusagen, oder anders tun, aber das ist sozusagen das allergrößte Risiko, das man eingehen konnte. Daher ist es aber auch für die ganzen geistigen Wesenheiten über uns, das zuzulassen und auch die geistige Stärke zu entwickeln, das, wie soll ich sagen, koordiniert irgendwie zuzulassen. Weil das ist ja nicht so einfach, da jetzt Widersacher abzukommandieren, wenn wir Steiners Ausdruck aufgreifen, sodass aber auch eine Chance besteht, dass das funktioniert. Ich kann nicht einfach sagen, so, ihr seid jetzt dagegen und ihr seid von der anderen Seite dagegen und schauen wir, was rauskommt. So einfach ist das ja nicht, sondern das muss eigentlich ein sehr, sehr weise eingerichtetes Gleichgewicht entstehen zunächst einmal. Und weil sonst hätte es von Anfang an schon nicht funktioniert. Ich meine, dann wäre das von Anfang an schon daneben gegangen. Und das musste eigentlich vorbereitet werden durch die ganzen Entwicklungsstufen vorher. Also alter Mond, alte Sonne, alter Saturn, wo überall ja schon Wesenheiten zurückgeblieben sind, aber damals in Wahrheit noch nicht als Widersacher unmittelbar gewirkt haben, weil sie zunächst einmal auf einem separierten Platz dann sich befunden haben und die reguläre Entwicklung nicht gestört haben. Aber jetzt auf der Erdentwicklung, jetzt sind die unmittelbar mit der jetzigen Entwicklung des Menschen alle auch da. Jetzt werden sie alle eingesetzt, auch die Widersacher. Vorher wurden sie noch getrennt gehalten.
Aber das Ding war das, wir waren schon öfters an solchen Scheidewegen, oder?
Ja, natürlich. Ja.
In jeder nur so kleinsten Weltentwicklungseinheit, zeitlich gesehen jetzt, hat es immer am Ende oder gegen Ende hin Katastrophen gegeben oder vielleicht.
Das ist richtig, ja, das sicher, das sicher und sowas ist ja auch für die Zukunft prognostiziert und das sind auch Dinge, Aufgabenstellungen, durch die die Menschheit in einer gewissen Weise durch muss. Das heißt nur, dass sie die Katastrophen entstehen dadurch, dass sie eben vor gewisse Aufgaben gestellt wird und dass sie so wie sie ist, wenn die Freiheit entwickelt werden soll, natürlich bis zu einem gewissen Grad an manchen Aufgaben viele auch scheitern werden, nicht alle. Das ist eben jetzt dann die Frage wieder, wie viel schaffen es, wie viel scheitern daran und wie weit gelingt es denen, die es geschafft haben, die anderen mitzunehmen. Aber letztlich muss jedes einzelne Individuum es schaffen, im Grunde. Das ist der Punkt, aus seiner Freiheit heraus. Man kann ihn dabei unterstützen, nicht, weil es heißt, nicht, wenn man jemand unterstützt, unterstützen heißt dabei nicht, ich mache es für ihn, sondern ich helfe ihm einfach ein Umfeld zu finden, in dem er seine Kräfte so entfalten kann, dass er die Aufgabe bewältigen kann. Und das wird in Zukunft notwendig sein, aber es werden sicher eine größere Zahl von Menschen wird einmal zunächst scheitern an der Aufgabe und muss einen zweiten, dritten Anlauf vielleicht machen. Und daraus entstehen dann diese Katastrophen im Grunde, mit einer fast vorhersehbaren Notwendigkeit. Das ist nicht eine absolute Notwendigkeit, weil wenn es wirklich alle so weit wären, dass sie es schaffen, dann wäre die Katastrophe nicht notwendig. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass also etliche scheitern werden und dass dadurch stärker oder schwächer solche Katastrophen eintreten. In der Vergangenheit hatten wir schon etliche solche. Und trotzdem geht aber die Entwicklung weiter. Also das ist eben die magische Zahl dann, das hängt ja mit der Zahl des Tieres dann aus der Apokalypse zusammen, diese Zahl 666, wo Steiner ganz deutlich sagt, das ist ein Hinweis auf den sechsten planetarischen Entwicklungszyklus. Einmal, das ist also, es liegt noch weit in der Zukunft. Wir stehen jetzt auf der vierten Stufe. Man nimmt alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, das sind drei, Erde ist vierte, dann kommt als fünftes der sogenannte neue Jupiter oder das neue Jerusalem, von dem in der Apokalypse die Rede ist. Und dann kommt ein sechster Zustand, der Venus-Zustand. Und dann sogar nur ein siebter, der Vulkanzustand. Aber auf diesem Venus-Zustand, also dem sechsten Zustand, dort in der sechsten Unterabteilung, ist der entscheidende Punkt. Dort entscheidet sich, wenn es bis dahin alle geschafft haben, dann funktioniert es, oder die es geschafft haben bis dorthin, die können den Weg weitergehen, die haben das Ziel erreicht. Wer es bis dorthin mit Hilfe, wie auch immer, nicht geschafft hat, kann den weiteren Weg, der für den Menschen eigentlich vorgesehen ist, nicht gehen und wird dann wahrscheinlich mit irgendwelchen dieser Widersachermächte eine eigene unabhängige Entwicklung beginnen, die dann eben diese geistige Freiheit, die für den Menschen geplant ist, wenn man so will, nicht erreichen kann, die einen anderen Weg geht. Das wird dann ausgeschieden aus der Entwicklung. Aber bis dorthin haben alle noch die Chance, egal wie viele Fehler sie gemacht haben, haben alle die Chance noch, den Anschluss zu finden. Und die anderen, wenn welche überbleiben, die gehen dann nicht mehr einen menschlichen Weg weiter. Die gehen nicht mehr den Weg des Menschen weiter. Und es ist eben von vornherein eben aber offen, wie viele das wirklich schaffen werden oder nicht. Das liegt einfach in unserer Hand und in niemand anderes Hand. Es gibt gewaltige Hilfe. Ich meine, so wie wir Menschen helfen können, die die gescheitert sind, dass Männer helfen, wieder aufstehen und jetzt mach wieder den nächsten Schritt und wenn du noch einmal stolperst, helfe ich dir wieder. So helfen uns auch die höheren Hierarchien natürlich. Also wir haben Unterstützung dabei, wir sind nicht ganz allein, aber wir müssen sagen, ich mach wieder den nächsten Schritt. Und wir müssen uns auch helfen lassen. Ich meine, wenn wir sagen, geh weg, ich will nicht mehr aufstehen, ich will da sozusagen am Weg verrecken, dann werden sie uns nicht helfen, sie werden uns nicht zwangsbeglücken sozusagen, weil das gegen die Freiheit wäre. Also wir müssen es wollen, aber wenn wir es wollen, dann haben wir jede Unterstützung, dass wir wieder den nächsten Schritt tun können. Also so gesehen sind die Chancen gar nicht so schlecht, weil da steht eine gewaltige Welt dahinter. Aber trotzdem, es liegt an uns. Und bis dato war es eigentlich immer die Entscheidung der Schöpfungsquelle oben. Die gibt sozusagen den Schöpfungsplan aus und bestimmt es. Und es ist in gewissem Sinne garantiert, dass dieses Ziel erreicht wird. Und erst mit der Erdenschöpfung fängt es an, dass es auch schief gehen kann. Und das wird in der nächsten Stufe dann noch stärker sein sogar. Also wir werden es also namentlich auch dann auf dem neuen Jupiter sehr wohl, also auf dem oder neuen Jerusalem, also der nächsten planetarischen Entwicklungsstufe, noch viel massiver mit dem Rätsel des Guten und des Bösen zu tun haben. Also das Rätsel des Bösen oder das Weltgeheimnis des Bösen hängt, wie Steiner sagt, immer mit der fünften Entwicklungsstufe zusammen, ganz besonders stark. Darum sind wir jetzt im Bewusstseinsseelenzeitalter, das ist die fünfte Kulturepoche. Darum ist das heute besonders unsere Aufgabe, das Rätsel von Gut und Böse irgendwo zu lösen. Die griechisch-lateinische Zeit hat es viel mehr damit zu tun gehabt, mit dem Rätsel von Geburt und Tod, mit dem irgendwo zu erringen. Das ist für uns natürlich auch nur ein Thema, aber ein Nebenthema. Das Eigentliche ist das Rätsel des Bösen. Auf der Ebene, wo wir es halt jetzt lösen können. Ich meine, es steht ja noch viel Zeit vor uns und andere planetarische Entwicklungszustände, wo wir noch höhere Lösungen dafür finden werden. Aber das ist jetzt besonders die Aufgabe. Und instinktiv ist das aber in unserer Kultur drinnen, in unserer Zeit. Ich meine, nur wenn ich denke, wie viel erweisenden Absatz die Krimis oder was finden. Die mögen jetzt noch so geschmacklos oder sonst was sein, ist wurscht, aber es geht letztlich immer wieder um das Rätsel von Gut und Böse. Und wie wird das aufgeklärt, wie kann ich damit umgehen? Das ist eben natürlich keine Ahnung, warum das so ist. Das hätte einen Griechen nicht interessiert. Der Grieche hätte keinen Kriminalroman geschrieben. Da findet man nichts im Grunde. Und das hätte auch niemand interessiert. Die hat interessiert, wie ist das mit der Geburt, wie ist das namentlich mit dem Tod, was ist danach, weil sie das für sie verdunkelt hat. Und das ist das Rätsel, oder was kommt von vor der Geburt herein oder ist nichts vor der Geburt. Beim Platon sagt, das ist also wieder Erinnerung an das geistige Dasein. Der Aristoteles sagt, nein, mit der Geburt oder mit der Empfängnis wird die Seele neu geschaffen. Der sieht es nimmer. Mit solchen Fragen ringt man und das geht dann nur durchs ganze Mittelalter durch, ganz stark. Immer wieder das Rätsel des Todes irgendwie daher, die ganzen Totentänze und das alles. Und jetzt kommt immer mehr die Auseinandersetzung um Gut und Böse in Wahrheit. Das steckt dahinter. Also, darum ist dieses Thema Sündenfall und Ding genau für unsere Zeit heute. Beziehungsweise die Frage der moralischen Intuition und so weiter, die damit zusammenhängt. Das ist die Kernfrage für uns und letztlich auch für die Anthroposophie irgendwo. Wir sollten da sozusagen die Vorreiter sein, da Lösungen anzubieten. Einmal, was heißt anzubieten? Es muss ja letztlich jeder individuell finden. Anzubieten meine ich, es vorzuleben, einmal Beispiele zu geben, die man nicht sklavisch nachmachen kann, aber wo Menschen den Eindruck bekommen, das ist ein Mensch, der hat das, wieso hat er das, wieso kann der so sicher solche Entscheidungen treffen, warum tritt er nicht immer daneben ins Fettnäpfchen, während ich selber immer hineintrete. Eigentlich sollte man da die Vorbilder sein, da braucht man sicher noch ein bisschen. Aber dann wird Anthroposophie ganz konkret, dann ist sie ganz konkret und das ist im alltäglichsten Leben drinnen. Also um das geht es, weil alles andere ist, wenn man so will, Mittel zum Zweck, weil es geht nicht darum jetzt, dass wir so ein schönes Bild von der geistigen Welt haben und unheimlich viel darüber wissen. Das ist, wenn es bei dem alleine bleibt und daraus keine Konsequenz fürs tägliche Leben folgt, dann ist es eigentlich was rein Luziferisches. Der Luzifer hat das gern. Ja, schaut euch das an, oder wunderschön, die geistige Welt, lernt das alles kennen, aber bitte tu es nicht da unten anwenden. Hab mit der Welt nichts zu tun. Lass die gehört den Herrn Ahriman, lass ihm die und Luzifer möchte eigentlich immer diese Illusionswelt dann so machen, dass wir sie für die eigentliche Wirklichkeit halten und uns da wegträumen im Grunde. Und das dürfen wir eben gerade als Anthroposophen in Wahrheit nicht, weil dann arbeiten wir dagegen und dann erfüllen wir nicht die Aufgabe unserer Zeit jetzt, geschweige denn, dass wir die nächste Kulturepoche vorbereiten, was ja auch noch sein sollte. Naja, in diesem Sinne. Viele, viele Fragen.